Als ich an meine erste Vorlesung an der Uni Zürich gegangen bin, habe ich nicht so recht gewusst, was mich erwartet. Was für ein Raum, wie viele Leute dort werden sein und so weiter. Als ich dann die Aula gefunden habe, um zu meiner Introduction to Linguistics Vorlesung zu gehen, bin ich nicht enttäuscht gewesen. Ich bin in einem marmorverkleideten Raum mit hohen Fenstern gestanden und die Uni hat sich in dem Moment ein bisschen angefühlt wie die Zürcher Version von Hogwarts. Natürlich ist die Euphorie schnell abgeklungen. Die meisten Räume sehen ja nicht aus wie die Aula. Und der Uni-Alltag hat mich schnell eingeholt. Aber ich werde den ersten Kontaktpunkt mit der Uni nie vergessen. Ich weiss auch noch, dass mir an diesem Tag ein Plakette aufgefallen ist, wo in der Aula an prominenter Lage an die Wand gemacht ist. Darauf steht, Winston Churchill hielt in dieser Aula am 19. September 1946 seine Zürcher Rede an die akademische Jugend. Therefore I say to you, let Europe arise. Ich mag mich noch erinnern, wie ich gedacht habe, das habe ich gar nicht gewusst. Aber wirklich weit verfolgt habe ich die Sache dort nicht. Ich hatte ja andere Probleme gehabt, zum Beispiel Midterm Papers und komische latinische Fälle wie der Ablativ. Aber vor ein paar Monaten, als ich mich mit Zürcher Geschichte angefangen befassen, wollte ich mehr darüber wissen. Willkommen bei Turicana, einem Podcast über Zürcher Geschichte und Geschichten von Zürcherinnen und Zürcher. Mein Name ist Robin Britscher. Ich habe dann auch den idealen Gesprächspartner für das Thema gefunden, den Werner Vogt. Er war lange Südafrika-Korrespondent der NZZ. Bevor er Journalist geworden ist, hat er sich intensiv mit dem Thema Zweiter Weltkrieg und Churchill befasst. Und in seiner Doktorarbeit hat er Churchill-Darstellung in der NZZ während dem Zweiten Weltkrieg untersucht. Als ich ihn gefragt habe, was er mit dem Winston Churchill in Verbindung bringt, hat er so geantwortet.
In erster Linie ist das Mut, eine riesige Kraft herzustehen und sich einzusetzen auf das Risiko, dass man selber alles verliert, bis und mit zum Leben.
Mit seiner Bewunderung für den Churchill ist er nicht allein. Es gibt tonnenweise Bücher über den Kriegsheld. Und auch der Werner Vogt selber hat ein Buch über ihn geschrieben. Winston Churchill und die Schweiz. Bevor wir zum Schweiz-Teil und natürlich zum Zürich-Teil von dieser Geschichte kommen, aber nur ein paar biografische Infos zu dem berühmten Mann. Der Sir Winston Leonard Spencer Churchill ist 1874 in eine aristokratische Familie geboren worden. Das heisst, die Familie Churchill war auf der Vaterseite adlig. Sein Vater war der Lord Randolph Churchill, ein englischer Politiker. Die Mutter hingegen war Amerikanerin, Jenny Jerome, später eben Churchill, Tochter eines New Yorker Geschäftsmann. Man sagt über sie, sie sei eine schillernde Persönlichkeit, die sich auch die eine oder andere Eskapade geleistet hat. Falls jemand von euch schon mal einen Manhattan getrunken hat, anscheinend hat der Drink Jenny Churchill erfunden. Und nochmal ein bekanntes Detail, das ich euch echt nicht enthalten will. Jenny Churchill, Mutter von Winston Churchill, hat ein Tattoo gehabt. Eine Schlange, die sich um ihr Handgelenk wickelt. Für die Zeit, Ende 19. Jahrhundert, war das echt badass für eine angeheiratete englische Lady. Aber zurück zum Winston selber. Sobald er alt genug war, ist er in verschiedene englische Elite-Internate geschickt worden. Aber er war kein guter Schüler. Er hat mehrmals seine Klasse wiederholen. Und auch später, als er sich beim Militär beworben hat, ist er zweimal durch die Aufnahmeprüfung gefallen. Er hat es dann gleich noch ins Militär geschafft und hat zwischen 1885 und 1901 an 5 verschiedenen Kolonialkriegen teilgenommen, zum Beispiel im Sudan und in Indien. Er hat schon früh angefangen zu schreiben und ist im Zweiten Boerenkrieg in Südafrika Kriegsberichterstatter für die Morning Post gewesen. Nachdem er wieder zurück in England war, ist er seine politische Karriere angegangen. Die beinhaltet sehr viele Sackgassen und Kurswechsel, die ich heute aus Zeitgründen auslassen muss. Er hat sich auf jeden Fall einen Namen als Draufgänger und Radikaler gemacht und ist 1911 Marineminister geworden, was bedeutet, dass er die britische Strategie im Ersten Weltkrieg mitgeprägt hat. Nach dieser Zeit hat es wieder etliche Irrige und Wirrige gegeben. Und zwischen 1930 und 1939 war der Churchill weniger aktiv in der britischen Politik. Man nennt die Jahre auch «The Wilderness Years». Während dieser Zeit hat er viel geschrieben und laut seinem Biograf, William Raymond Manchester, war er der bestzahlte Schriftsteller und Kolumnist der Welt. Aber abgesehen von seinen künstlerischen Tätigkeiten hat Churchill seine Kontakte in der Politik gepflegt. Er hat sich schon früh gegen den Hitler und die englische Appeasement-Politik ausgesprochen. Die Warnungen vor dem Hitler sind lange nicht ernst genommen worden. Aber 1939, nachdem das Deutsche Reich Sudetenland annexiert hat und die sogenannte Resttschechei besetzt hat, hat sich die englische Regierung eingestehen müssen, dass ihre Beschwichtigungspolitik gescheitert ist. Und Churchill ist wieder auf der Bildfläche aufgetaucht. Als 1939, nach dem Überfall auf Polen, der Zweite Weltkrieg angefangen hat, hat ihn der damalige Premierminister, der Neville Chamberlain, wieder zum Marineminister ernannt, das Amt, das er schon im Ersten Weltkrieg hatte. Chamberlain hat bald abtreten und in seine Fußstapfen ist der Churchill getreten, als Premierminister und als Minister für Verteidigung. Die ersten Monate von seiner Amtszeit waren entscheidend für den weiteren Verlauf des Krieges. Die meisten Historiker sind sich einig, dass der Hitler nie so nah am Sieg war wie im Frühling 1940. Die Sowjetunion hat Deutschland unterstützt, Frankreich war geschlagen und Großbritannien hat weder eine gut ausgerüstete Armee noch einen Kriegspartner gehabt. Viele englische Politiker wollten einen Deal mit dem Hitler eingehen, aber der Churchill hat sich geweigert. Sein Ziel war die bedingungslose Kapitulation von Deutschland. Ziemlich sicher auch dank seiner rhetorischen Fähigkeiten hat er es geschafft, das Parlament und das britische Volk auf seine Seite zu bringen. Seine Reden kann man auf YouTube nachhören. Es lohnt sich, sie sind echt gewaltig. Da es im Podcast heute eigentlich um Churchill seine Zeit in Zürich geht, lasse ich jetzt sehr viele Informationen aus. Nach dem Überfall von der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion, einem Angriff auf Pearl Harbor 1941 und der Kriegserklärung an die USA von Hitler hat Churchill das erreicht, was er wählen hat. Die USA als Alliierte und dazu gerade noch die Sowjetunion, obwohl er deren gegenüber misstrauisch war. Wir alle wissen, wie der Krieg ausgegangen ist und dass er Folgen hat für Europa und die Welt. Mir ist in dieser sehr kurzen Zusammenfassung darum gegangen, die zwei wichtigsten Momente von Churchill während dem Zweiten Weltkrieg aufzuzeigen. Das erste Mal 1940, wo er sich geweigert hat, gegenüber dem Hitler zu kapitulieren, und das zweite Mal 1941, wo er eine schon lange geplante Allianz mit den USA und der Sowjetunion und natürlich auch Frankreich zustande gebracht hat. Beides enorm wichtige Momente im Zweiten Weltkrieg. Es gibt noch so viel mehr, wo man über den Lebenslauf von Winston Churchill erzählen könnte. Aber so viel Zeit haben wir heute nicht. Aber ich will gleich noch schnell sagen, dass mir im Zuge meiner Recherche aufgefallen ist, dass mich der Winston immer wieder überrascht. Er war zum Beispiel unglaublich belesen und hat selber mehrere Bücher geschrieben. Und er hat 1953 den Literaturnobelpreis gewonnen.
Er hat ein Vielfaches von Wissen gehabt, und zwar praktisch anwendbarem Wissen von jedem Literaturprofessor an irgendeiner Uni, weil er hat die englischen Klassiker sowohl in der Literatur wie in der Geschichte nicht nur gelesen und verstanden, sondern auch können einbringen in seine Reden. Ich meine, die sind ja von alttestamentlicher Wucht, kann man sagen. Und das ist ja verrückt, oder? wenn der Orson Welles auf der Bühne den Hamlet spielt und der Churchill hockt in der ersten Reihe und murmelt alles mit. Und in der Pause kommt er in die Garderobe und sagt, er habe den da schön gekürzt, er habe es im Fall schon gemerkt.
Der Winston Churchill war nicht nur sehr belesen und ein produktiver Autor in seiner Freizeit. Er hat auch gerne gemalt und der kommt jetzt eben die Schweiz ins Spiel, womit wir endlich bei dem Thema sind, was in dieser Folge eigentlich darum geht. Am Churchill sein Mallehrer, der Charles Montag, war Schweizer und war zu einem grossen Teil verantwortlich für die Schweizreise, die Churchill 1946 gemacht hat.
Die Schweizer Reise, die hat verschiedene Väter gehabt. Ganz ein wichtiger ist der Charles Montag, sein Mallehrer, wo so ein bisschen der Spiritus Rector war, aber er war ja einen Monat in der Schweiz und hat zuerst ausführliche Malferien genossen am Genfersee in einer Villa, die man extra für ihn gemietet hat. Und die Reise, die heute etwa 500'000 Franken würde kosten, beziehungsweise der Ferienaufenthalt. Ich meine, er hat natürlich auch müssen bewacht werden, anständig als Oppositionsführer und früheriger Premier und so weiter und so fort. Die ist finanziert worden von einer Gruppe von Schweizer Industriellen, wo mit dem, man könnte sagen, eine PR-Aktion hat wollen machen, zum zu der besseren Neupositionierung von der Schweiz im Nachkriegs-Europa. Die Schweiz ist ja logischerweise auch durch die Politik im Zweiten Weltkrieg ein bisschen isoliert gewesen. Ich meine, als Neutrale kann man da nie feiern mit den Helden. Also das ist klar, das ist den Schweden übrigens auch nicht anders gegangen. Und insofern haben die sich erhofft, dass er dann quasi ein bisschen zum Fürsprecher wird von der Schweiz.
Das war aber übrigens nicht das erste Mal, als der Churchill in der Schweiz war. Seine vorherigen Besuche in der Schweiz sind vielleicht auch mit dem Grund, wieso er sich dann 1946 überhaupt dazu entschlossen hat, eine Schweizreise zu machen.
Also wahrscheinlich hat er natürlich aus seiner frühen Jugend schon noch ein paar gute Erinnerungen gehabt an die Schweiz, weil seine beiden ersten Auslandreisen 1893 und 1894 haben ihn ja dort geführt. Ausführliche, dort hat er übrigens einen schönen Teil von der Naturschönheiten können besuchen, inklusive Besteigung von Monte Rosa. Dann ist er mehrmals längere Zeit, also so 3, 4, 5 Wochen Sommerferien, auf der Riederalp im Wallis. Also von dort her ist er schon kein Unbekannter in der Schweiz. Aber sagen wir es so, sie ist sicher nicht im Zentrum von seinem Radar während dem Zweiten Weltkrieg. Wobei er hat sich immer wieder gedanklich mit der Schweiz auseinandergesetzt und auch mit der Rolle von der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, hat sogar irgendeiner sehr verständnisvoll für unsere Neutralitätspolitik über die geredet. Beziehungsweise er hat Verständnis gehabt, dass die Schweiz halt nach dem Motto Anpassung und Widerstand nicht eine heroische Politik hat können führen.
Von dem her hat der grosse Winston Churchill durchaus eine gewisse Beziehung zu der kleinen Schweiz gehabt. Als er dann 1946 dahergekommen ist, haben sich in Zürich Szenen abgespielt, die sich seither nie mehr wiederholt haben.
Ja, es ist, man kann schon sagen, es war so wie ein Triumph so von einem römischen Feldherr. Nicht? Er hat sicher gleich viele Zuschauer gehabt wie ein schönes Sechsi-Leute. Das sind so 50 bis 100'000 verteilt in der ganzen Stadt.
Um das nachvollziehen, muss man den zeitlichen Kontext berücksichtigen. Als neutraler Staat hat die Schweiz im Zweiten Weltkrieg um ihr Schicksal bangt. Und für viele war Churchill der, der sie befreit hat von einer drohenden Übernahme durch Deutschland.
Mit anderen Worten, der dafür gesorgt hat, dass der Hitler besiegt worden ist, dem ist man ganz klar enorm dankbar gewesen. Und darum haben die Leute das Auto gefüllt mit Blumen. Darum sind sie irgendwie so bis auf den letzten Quadratzentimeter haben sie da den Münsterhof ausgefüllt und so. Und das hat er übrigens auch sehr geschätzt. Er hat durchaus natürlich auch sein Ego und seine Eitelkeit gehabt. Und wenn er gesehen hat, dass die Leute ihm eben dankbar sind, dann hat ihn das so tiefst gefreut, das ist ja klar.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja die Leute sogar auf den Dächern gehockt.
Ja, da hat es irgendein paar, die sind halsbrecherischerweise auf die Dächer gestiegen und gekommen, weil sie kein Ticket mehr bekommen haben am Münsterhof und wahrscheinlich alle Büros dort im ersten Stock von diesen Gebäuden und zweiten, die sind gefüllt gewesen mit Leuten, die auch noch haben wollen gehen lassen.
Es gibt noch ein paar Bilder von Churchills im Triumphzug durch Zürich. Ich habe den Münsterhof noch nie so voll gesehen. Ich stelle die Bilder diese Woche auf Instagram. Also könnt ihr bei meinem Profil Zurich History schauen. Es lohnt sich wirklich. Der öffentliche Teil von Churchills im Tag in Zürich war also ein voller Erfolg. Das kann man aber vom Rest des Tages nicht wirklich behaupten.
Es ist es sind verschiedene organisatorische Pannen oder Ungeschicklichkeiten passiert und eine grosse Peinlichkeit. Nach der Rede zu Fulton vom Frühling 1946 haben die Schweizer, und das ist also wirklich kein Ruhmesblatt, haben die Schweizer Behörde bzw. die Regierung hat Schiss gehabt, dass er da wieder auf die Pauke haut und irgendetwas sagt, wo dann könnte peinlich sein für die Schweiz. Das ist nicht sehr mutig nach allem, was er gemacht hat. Dann generell muss man sagen, sie haben das Programm für den Besuch massiv überladen, weil das hat angefangen mit einem Empfang im Rathaus für alle Zürcher Parlamentarier, die eidgenössischen, die kantonalen, alle Behörden. Es ist weitergegangen mit der Uni Zürich, mit der Europaräte an die Studenten, beziehungsweise das ist natürlich viel mehr an die internationale Gemeinschaft gerichtet gewesen, selbstverständlich. Und nachher ist er an Münsterhof gegangen und hat zur Bevölkerung geredet. Namentlich die Rede an der Uni und die für die Bevölkerung sind ihm sehr wichtig gewesen. Dann ist das Mittagessen in der Meise gekommen und dort ist er eingeschlafen. Also nicht, weil die von der Zunft zur Meise so langweilig sind, sondern weil er die ganze Nacht an der Rede geschafft hat, bis glaube am Morgen um 7 Uhr. Dann hat er quasi noch ein Säugchen voll Schlaf genommen und hat dann das Monsterprogramm absolviert. Und das nach einem Leben im Zweiten Weltkrieg, wo der helle Wahnsinn war von den Energien her, die er verbrödelt hat. Also dann ist er da eingeschlafen in der Meise, hat dann spontan eine Pressekonferenz, was wir auch noch haben, werden aufs Auge drücken, abgesagt für am Nachmittag. Ist dann kurz liegen, hat dann den Sachs getroffen, da sein Farbenhändler von Urdorf. Und nachher ist es weitergegangen mit dem Nachtessen auf dem Schipfgut zu Herliberg. Und dort hat er dann quasi eindeutige Stresssymptome gezeigt. Er hat nämlich irgendein Jodelchörli mal kurz abgeklemmt nach dem ersten Lied, nach dem Motto «Danke, ist gut gewesen, aber es tut's». Also das ist quasi so ein bisschen die Ungeschicktseite überladenes Programm. Denn die gar nicht ruhmreiche Seite ist der Charles Montag zusammen mit dem Organisationskomitee hat sondiert bei der Uni nach dem Motto, es wäre doch noch schön, man könnte dem Churchill einen Ehrendoktortitel geben. Nicht, dass er noch keine gehabt hat, aber er war immer offen gewesen für Ehrungen irgendwelcher Art. Da hat dann der Rektor umgefragt. Man hat sich vorstellen, dass er den überkommt von der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät oder von der Phileis-Fakultät. Und das Problem ist das Reglement, wonach so ein Dr. HC verliehen worden ist, weil bei den Juristen hat es eine Gegenstimme gelitten und bei den Phileiner zwei. Mit anderen Worten, das ist quasi die Diktatur der Neinsager. Und dann hat man effektiv, man kann nicht anders sagen, allerlei Bullshit-Argumente gehört, wie ja, jetzt sei es ja zu spät, man hätte das wenn schon früher müssen machen. Oder das Dümmste, was gesagt worden ist, man hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Ehrendoktortitel für Politiker. Uni Lausanne hat nämlich am Mussolini im 37 einen verliehen. Und das hat man dann als Beispiel genommen, dass das nicht gut sei. Also ein Hanebüchen, ein Unsinn. Aber man muss natürlich sagen, es hat viele deutsche Professoren gehabt, oder deutschfreundliche, und logischerweise halt auch noch einen mit einem braunen Westli, beziehungsweise Sympathien für Nazi-Deutschland. Und dann hat der Rektor halt ja wahrscheinlich so ganz pragmatisch das gemacht, was er hätte können. Er hat quasi nicht die Blamage wollen, sich einhandeln von einer negativen Entscheidung.
Oh Jemine, das klingt alles ein bisschen unbeholfen. Aber der grosse Event vom Tag und der Grund, wieso der Churchill überhaupt nach Zürich gekommen ist, ist zum Glück reibungslos abgelaufen. Seine Europarede an der Uni Zürich.
Wenn wir jetzt zur Zürcher Rede kommen, Let Europe Arise, das war natürlich ein absoluter Hammer gewesen, beziehungsweise eine Sensation, diese Rede, weil er hat dort das Thema Europa als Vordenker behandelt, mit der Idee, dass es Vereinigte Staaten von Europa muss geben und dass nur anders nicht möglich ist, dass sich Deutschland und Frankreich, die sich in 6 Jahrzehnten 3-mal bekriegt haben, dass sich die quasi eben in einer suprastaatlichen Organisation müssen finden, eben als Kern von einem Vereinigten Europa. Für diese Idee ist jetzt gerade mal Frankreich überhaupt nicht bereit gewesen. Das hat irgendeinen absoluten Skandal gegeben. Man muss natürlich auch daran denken, dass Nazi-Deutschland wirklich auf widerlichste Weise Krieg geführt hat. Am allerschlimmsten zu Osteuropa. Aber man darf nicht vergessen, dass wo der Krieg eigentlich schon fertig entschieden war, gegen die Deutschen, haben die irgendein Dorf am Boden gleich gemacht, beziehungsweise sämtliche Einwohner vom BB bis zum Greis ermordet als Rache für einen Partisanenanschlag beziehungsweise einen Anschlag von der Resistance. Ich meine, die Franzosen haben die Deutschen gehasst, gerade nach dem Zweiten Weltkrieg. Und da kommt er, wo der Sieg ich würde sagen, mindestens in entscheidender Weise mitverantwortet hat und kommt und sagt, ihr müsst euch jetzt versöhnen. Das ist dicke Post, oder?
Also hören wir uns doch einen Ausschnitt aus dieser dicken Post an. Der Abschluss vom Churchills in der Europa-Rede.
The first step in the recreation of the European family must be a partnership between France and Germany. The structure of the United States of Europe, if well and truly built, will be such as to make the material strength of a single state less important. Small nations will count as much as large ones and gain their honor by their contribution to the common cause. But I must give you a warning. Time may be short. At present, there is a breathing space. The cannons have ceased firing. The fighting has stopped. But the dangers have not stopped. If we are to form the United States of Europe, or whatever name it may take, we must begin now. And therefore I say to you, let Europe arise.
Seht ihr jetzt, was ich meine mit dem Churchill seiner Rede? 11 Jahre nach der Europarede war es dann tatsächlich so weit. 1957 ist die Europäische Union gegründet worden. Notabene ohne England, wo sich erst 1973 angeschlossen hat. Ob sich der Churchill echt die EU so vorgestellt hat, wie sie heute ist?
Ich würde es so sagen, wenn man jetzt die Ausnahme macht von Südosteuropa, wo ja mindestens dann zumal noch nicht in der EU war, sprich Ex-Jugoslawien, hat ja seine Idee verhebt. Es hätte keinen Krieg mehr gegeben. Übrigens, Krim tun wir auch gerade noch ausklammern, natürlich. Aber auf dem Gebiet von der EU hat es keinen Krieg gegeben. Mit Ausnahme von terroristischen Vorfälle bzw. Entwicklungen, sagen wir im Baskenland oder Nordirland und so weiter. Aber es hat zwischen zwei Staaten keinen Krieg mehr gegeben. Und wenn man irgendwas so durch Frankreich fährt und all die Denkmäler anschaut, Mort pour la France 14, 18, 39, 45, dann ist das von unschätzbarem Wert. Ich denke, wenn er noch würde leben, hat jetzt der Churchill wenig Freude gehabt, an der Entwicklung von der vergangenen Jahrzehnte, dass die EU halt sehr bürokratisch geworden ist, bis und mit zur Regulierung von Gurkenkrümmungen, die inzwischen ja wieder aufgehoben worden sind, aber faktisch immer noch eingehalten werden. Eben solche Gugus, dass man eine gemeinsame Währung schafft und Staaten partizipieren lässt, die von der wirtschaftlichen Substanz her gar nicht reingehören, die dann eine Finanzkrise heraufbeschwören. Also ich glaube, all das hat ihm sicher nicht gefallen. Jetzt, wenn wir natürlich da, von dieser berühmten Brexit-Frage reden, dann habe ich das Gefühl, er hat sich wahrscheinlich, wie er ja in Zürich übrigens gesagt hat, dagegen gewehrt, dass man dazugeht. Aber bei dieser wirtschaftlichen Verflechtung, die heute da ist zwischen London und dem Kontinent, wäre er heute wahrscheinlich als Pragmatiker dagegen gewesen, dass man wieder austritt.
Das ist natürlich alles recht spekulativ. An dieser Stelle noch eine kleine Bemerkung. Der Werner Vogt und ich haben unser Gespräch vor ein paar Monaten gehabt. Seither ist aber beim Brexit noch so viel passiert, dass der Werner sagt, er würde heute noch viel mehr dazu sagen. Kurz gesagt, er hat das Gefühl, der Winston würde sich im Grab drehen, ab all diesen Sachen, die jetzt gerade passieren in England. Aber wie dem auch sei, am Churchill seine pragmatisch-revolutionäre Rede hat es, denke ich, wirklich verdient, in die Annalen der Zürcher Geschichte einzugehen. Und das ist sie auch, in die Geschichte gegangen, meine ich. Natürlich hat sie in der Schweiz eine Berichterstattung über die Entwicklungen vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. In Zürich war die Berichterstattung maßgeblich von der NZZ und ihrem Chefredakteur geprägt, Willy Britscher.
Er hat den Churchill natürlich als Hoffnungsträger angeschaut. Der Britscher ist als junger Mann Korrespondent in Berlin, wo da die Nazi-Brut so entstanden ist. Im Nachgang zum Ersten Weltkrieg, Wirtschaftskrise, Depression, Hyperinflation, da hat er quasi gesehen, was da für ein Gespenst kommt. Hat das eben auch in der NZZ beschrieben und ist dann im 33, und das war eine Sensation, als Nicht-Akademiker Chefredakteur von der NZZ geworden. Und damals war natürlich die Rede schon nicht ganz frei gewesen, oder? Also die Zürich Zeitung Press hatte keine Vorzensur gehabt, aber sagen wir, irgendwelche nazikritischen Kommentare haben schon ein Nachspiel gehabt, weil die Zensur hat dann immer wieder Chefredaktoren ermahnt. Oder hat im Fall von den Kommunisten, die natürlich das andere Extrem gewesen sind, die haben dann irgend so Schimpf und Stand über den Hitler und Nazis ausgegossen. Dort haben sie sogar ein Blättchen dicht gemacht. Aber für den Brettscher war natürlich ganz klar, der Churchill ist der Hoffnungsträger. Und das war nicht einmal so ganz uneigennützig, auch gewesen, abgesehen von der ideologischen Position, weil wenn die Nazis gekommen wären, wäre der Brettscher natürlich einer von den Ersten gewesen, der verhaftet worden wäre von der Gestapo. Darum hat er nämlich, und das ist auch eher eine unorthodoxe ein Ausrüstungsgegenstand, hat er einen Revolver im Pult gehabt und das Churchill-Porträt an der Wand. Ja, es waren verrückte Zeiten gewesen und er hat natürlich genau gewusst, wenn die Engländer jetzt einen faulen Deal machen mit dem Hitler, ist auch die Schweiz geliefert.
Natürlich hat es auch viele kritische Stimmen zum Churchill gegeben. Und vor allem, wenn es um seine Einstellung zum britischen Empire geht, sind die auch heute noch laut. Er ist überzeugter Imperialist und erklärter Gegner von der indischen Unabhängigkeitsbewegung gewesen und hat Mahatma Gandhi als halbnackten Fakir bezeichnet. Das ist an Werner Vogt seine Einschätzung von Churchill seiner Einstellung gegenüber dem Empire.
Ja, ich würde sagen, dort ist er nicht so realistisch gewesen. Er hat, glaube ich, noch relativ lang aus Gründen von der Nostalgie die Idee vom Empire und Commonwealth, die er ja auch in Zürich erwähnt hat, aufrechterhalten. Fast wieder besseren Wissens. Also er hat dann als ganz alter Mann müssen resignieren und feststellen, ja gut, dann müssen wir sie halt lumpen, all die Kolonien. Am meisten wehtun hat ihm Indien, so quasi das Juwel vom Empire, wie er gefunden hat. Und dort, würde ich sagen, hat er quasi Zeichen von der Zeit nicht wollen anerkennen. Die Inder haben ja schon vor dem Ersten Weltkrieg wollen, unabhängig werden. Und er hat dann das so mit mässig politisch korrekten Bemerkungen bekämpft und so weiter. Aber er hat natürlich dann müssen erkennen, dass die Zeit reif war, dass auch die afrikanischen Kolonien wollen unabhängig werden und so weiter und dass er da überhaupt nichts dagegen machen kann. Also Hongkong hat er nicht mehr erlebt, aber eben Indien hat er noch sehr aktiv miterlebt, wo die unabhängig geworden sind. Quasi der Teil von der politischen Vision oder Nostalgie, wie man es nimmt, da hätte er müssen sich eingestehen, dass halt die Zeit vorbei ist.
Das wirft nochmal ein anderes Licht auf den Winston Churchill und ist ein Aspekt von seiner Geschichte, der gerne unter den Teppich gekehrt wird. Man würde natürlich lieber den Winston Churchill unbeschränkt bewundern für das, was er geleistet hat. Aber wie so oft ist es halt doch nicht so simpel. Am Anfang dieser Episode habe ich mit meinem ersten Tag an der Uni Zürich angefangen. Jetzt, am Schluss, höre ich mit der Erkenntnis auf, die ich während meinem Studium hatte. Things are never as easy as they seem. Das war es für diese Woche. Wenn ihr mehr Turicana wollt, folgt mir auf Instagram oder Facebook oder abonniert meinen Newsletter auf www.turicana.com.